Der Predigtext steht im Römerbrief, Kapitel 15. Paulus schreibt an die Gemeinde in der Reichshauptstadt: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht in Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es im 5. Mose, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preiset ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, Vers Kapitel 11, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, öffne uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was heißt Hoffnung haben? Wir haben beim letzten Vorkonfirmandenunterricht mal eine Übung gemacht. Die Frage, wer hat Mut von euch? Der komm mal bitte hierher und stelle sich mal mit dem Rücken zu mir und lässt sich mal einfach fallen. Sich rücklings in die Arme fallen lassen eines anderen. Das ist eine interessante Übung, weil daran viel deutlich wird. In Jena habe ich, muss ich gleich vorweg sagen, nicht, dass jemand überlegt hier, positive Erfahrungen gemacht. Aber im ländlichen Bereich war für mich das auch in sehr letzten Jahren immer eine gute Einschätzung auch der Konfirmanden gewesen, dass man so einen kleinen Eindruck von den Menschen hat. Dass manche, die sehr voreilig sagen, Mut, natürlich, bin der Erste, der sich meldet und dann sollen sie sich fallen lassen. Da merkt man, mit dem Mut war es nicht so ganz weit her. Das wird dann angetäuscht, aber dann letztlich stellt man doch seine eigenen Beine noch quer, um gehalten zu werden. Und dann gibt es andere, die ganz unscheinbar und still in der letzten Reihe sitzen, die nie ein Wort sagen, die dann nach vorne gehen und die lassen sich fallen und die lassen sich bis kurz vorm Boden noch fallen, der Hoffnung, ich werde aufgehalten und sie wurden noch aufgehalten, aber alle Achtung, dachte ich, da steckt etwas dahinter. Die Frage ist ja für denjenigen, wenn man sich da fallen lässt, habe ich die Hoffnung, dass der andere mich hält? Kann ich dem vertrauen? Die Übung macht deutlich, jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte in dieser Beziehung. Habe ich in meinem Leben Halt erfahren? Kann ich vertrauen, weil mein Vertrauen nicht enttäuscht wurde, sodass ich es auch wagen kann, mich fallen zu lassen? Oder musste jemand erleben, verlass dich auf niemand, sonst bist du verraten und verkauft. Du kannst dich auf keinen verlassen. Hilf dir selbst. Warum erzähle ich das? Ob jemand mutig in die Zukunft geht, ob jemand die Hoffnung hat, dass er nicht fallen gelassen wird, der Grund dazu wird in der Vergangenheit gelegt. Hoffnung hat Gründe und es gibt einen Grund für meine Hoffnung, wenn ich sie denn habe. Hoffnung für mein eigenes Leben, Hoffnung für meine Familie, Hoffnung für meine Firma, für meine Gemeinde, ja, Hoffnung für diese Welt. Die Frage über meine Zukunft und Hoffnung ist im Gestern entschieden worden. An den Stellen, wo andere für mich da waren, wo andere mich gehalten haben, wo andere mich herausgeholt haben aus den Problemen, die ich mir selber eingebrockt habe. Ja, ein anderer, der für mich da war, um mich zu erlösen, mich rauszuholen, um mich zu sich zu holen, angenommen zu sein, ein Zuhause zu finden bei ihm. Liebe Geschwister, Sie merken schon, worauf ich hinaus will. So wie in der Stabilität einer Persönlichkeit, so ist es auch mit der Frage des gesamten Menschen, ja, auch mit der gesamten Menschheit. Der Grund zur Hoffnung für jeden einzelnen Menschen und für diese Menschheit als Ganzes ist in der Vergangenheit gelegt worden, im Gestern, im ersten Advent mit der Botschaft, Gott kommt zu uns. Das ist der Grund, auf den unsere Hoffnung aufbaut. Da kann man drauf aufbauen, kann man auch sagen, gut, da gab es auch die Kreuzzüge, die Hexenverbrennungen, die Missbrauchsfälle der Gegenwart. Und man kann das alles anführen, um zu beweisen, dass der Grund marode und grundverdorben ist. Man kann aber auch jenseits dieser punktuellen Ereignisse, die es durchaus auch gab, auf eine kontinuierliche, jahrtausendelange Tradition von Glaubensnachfolge und Nächstenliebe verweisen, die etwas hervorgebracht hat, etwas, das den Staat dazu veranlasst hat, zu sagen, Bildung und Sozialarbeit, bitte macht ihr das, ihr könnt das besser. Dass selbst Sklaven dazu veranlasst hatte, den Glauben ihrer verhassten Herren für sich zu entdecken und in den Spirituals und Gospels ein eindrückliches Glaubenszeugnis davon hinterlassen haben. Dass der aktuelle Spiegel Geschichte titelt, das Christentum die erfolgreichste Weltreligion. Was da auf dem Leiden und Sterben Christi, auf seinen Wundern und Predigten aufgebaut wurde, das ist ein Grund in der Vergangenheit, der aber unser Selbstbewusstsein heute tragen kann. Ja, der jeden einzelnen Getauften im Leben tragen kann und ihm Hoffnung verleiht. Hoffnung hat einen festen Grund. Natürlich dieser große Grund, der mit Jesu erstem Advent gelegt wurde, mit dieser Botschaft, Gott liegt etwas an uns, er kommt zu uns auf Erden. Das muss natürlich bei jedem einzelnen Menschen im Leben nacherlebt, runtergebrochen werden. Und das geschieht durch Momente in meinem Leben, wo ich das persönlich erfahre. Seine Liebe kommt bei mir an. Seine Hingabe erlebe ich dort, wo Jesus auch in den tiefsten Tiefen meines Lebens er auf mich wartet. Wo habe ich das erlebt? Bin ich mir dessen bewusst oder habe ich das vergessen? Wie jener arme, aber begabte Danziger Junge, dessen Vater nicht die Ausbildung seiner 7 Kinder bezahlen konnte, aber die Stadtväter bewegen konnte, ein Stipendium zu gewähren. Und 1791 wurde es einem Jungen ausgezahlt mit der Mahnung, Theologie zu studieren, als Pfarrer wieder zurückzukehren in die Heimat und mit den Worten, wenn je ein armes Kind an deine Tür klopft, vergiss nie, wie arm du selbst warst. Doch er ging zwar zum Studium nach Halle, brach es dann aber ab und verdiente sich mit Literatur und politischen Ämtern seinen Lebensunterhalt, machte Karriere und liebte es, über andere zu spotten, sie durch den Kakao zu ziehen. Das Gute, das wir selbst erfahren haben, will nicht vergessen werden, sondern soll uns bewusst sein, auch um Zeugnis davon abzulegen vor jedermann, wie Petrus mahnt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn wir Advent feiern, steht uns Jesu erstes Kommen auf diese Welt im Stall von Bethlehem vor Augen. Wir gehen mutig in die Zukunft und haben Hoffnung, von der Paulus heute im Predigtext spricht und schreibt, weil damals ein Wesenszug Gottes sichtbar geworden ist, ein Wesenszug, der heute noch genauso da ist und unser Heute trägt und prägt. Aber wir blicken am Advent auch nach vorn, weil es da noch ein Kommen Jesu gibt, noch einen zweiten Advent. Und das ist gut zu wissen und muss sich uns tief ins Herz hineinsenken, weil der Mensch, auch der Christ, bequem ist, sich gern ausruht auf den Lorbeeren der Vergangenheit. Man wird selbst gerecht und selbst zufrieden, selbst genügsam, setzt sich zur Ruhe. Der Grund unserer Hoffnung ist die Möglichkeit, dass Neues werden kann. Und wir wissen um diese Möglichkeiten, aber es heißt noch lange nicht, dass wir davon auch Gebrauch machen. Deshalb möchte Advent uns wachrütteln. Das ist es noch nicht. Glaubt das ja nicht. Das Eigentliche kommt ja erst noch. Die Gestalt, die uns am dritten Advent vor Augen steht, Johannes der Täufer, macht deutlich, die Zukunft muss noch anders werden, aber grundlegend anders. Die christliche Botschaft von der Hoffnung braucht nicht nur einen Grund, der zum Handeln ermächtigt, sondern auch einen Horizont, der massiv zum Handeln drängt. Und diesen Horizont muss jeder für sich erst entdecken. So wie bei einer Wanderung, die Nebelschleier sich lichten und der Gipfel dann endlich zu sehen ist. Man ist zwar losgewandert, weil man weiß, auf der Karte steht da drauf, schöner Aussichtspunkt, Gipfel, das ist die Hoffnung, mit der ich losgezogen bin, Aber was mich da genau erwartet, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber dann, wenn sich die Nebelschleier lichten, ich den Gipfel sehe, dann kommt Bewegung in die müden Glieder. Das Ziel vor Augen nimmt das Tempo wieder zu. Die Beschwerden sind vergessen, die Stimmung steigt. Horizonte entdecken, das muss man ganz individuell und geschieht ganz unterschiedlich. Heute im Predigttext wird uns ein bisschen berichtet, wie Paulus, wie er den Römern sich der Gemeinde in Rom vorstellt und so ein bisschen davon erzählt, wie er einen völlig neuen Horizont entdeckt hatte, der vor ihm noch nie da gewesen ist, die Mission an den Heiden. Paulus vom Heiligen Geist Schritt und Schritt dazu geführt, als Gottesvolk nicht nur die Juden zu sehen, sondern auch die weltweite potenzielle Heidenchristenschar. Das versucht er nun den anderen auch deutlich zu machen, sie in diese eigene Vision, in diesen Horizont mit hineinzunehmen und ihnen die Augen zu öffnen, dass schon im Alten Testament die Erwählung der Heiden angedeutet ist. Und da fährt er ein Geschütz von 4 nacheinander aufbauenden Bibelzitaten auf, um diesen Römern dafür den Horizont zu öffnen. Gott hat schon immer die Heiden im Blick gehabt, aber es blieb noch verborgen. Man merkt hier, Paulus argumentiert, er arbeitet mit Schriftbeweisen, er versucht den Römern den Horizont zu öffnen. Gott hat auch die Heiden zur Gotteskindschaft berufen. Das ist so eine richtige Aufgabe, andere Menschen Horizonte zu öffnen. Das war bei Paulus so gewesen für die Heidenmission und dann ist es wieder in der evangelischen Kirche, war es auch kein Thema gewesen. Erst 1700 Jahre nach Paulus war es dann vor allem Zinzendorf gewesen, der auch versuchte, in der evangelischen Kirche die Menschen wachzurütteln, zur Heidenmission zu ermuntern. Und man sah ihn nur entgeistert an. Was haben denn wir deutschen Lutheranern mit den Eskimos zu tun und mit den Indianern und mit den Hottentotten in Afrika? Das war der erste Stamm, den er in Afrika besuchte, missionierte und die er auch nach Herrnhult, nach Sachsen holte und die natürlich dafür Aufsehen sorgten. Hoffnung braucht Horizonte, die geweckt werden müssen. Und das sind immer Prozesse göttlicher Führung. Bei vielen Menschen ist das so, dass Gott die Horizonte dadurch weckt, dass er sie einfach in Notsituationen hineinführt. Ich finde mich auf einmal in einer unguten Lage wieder und frage mich, was ist jetzt auf einmal mein Auftrag, meine Hoffnung, meine Perspektive und mein künftiger Weg? Jener vorhin erwähnte Dichter und Politiker aus Danzig, der inzwischen in Weimar im Umfeld von Goethe, Wieland und Herder seinen Platz gefunden hatte, erlebte im Zuge der napoleonischen Eroberung, der spanischen Plünderungen, die Armut vor der Haustür und die Pest im eigenen Haus. 4 seiner 6 Kinder starben, er selbst lag schwer getroffen da nieder. Aber da auf dem Krankenlager öffnet sich ihm der Horizont. Was hatte ich damals eigentlich versprochen gehabt? Nicht zu vergessen, woher ich komme und wenn es andere notleidende Kinder gibt, sich ihnen zuzuwenden. Sein Leben erfährt eine Wende vom distanzierten Satiriker zum barmherzigen Wohltäter. Und er kommentiert diese Wende mit eigenen Worten: Erst als ich merkte, wie hart Gott gegen mich sein musste, da bin ich barmherzig geworden. Hoffnung hat Gründe. Hoffnung braucht aber auch geweckte Horizonte, um endlich zur Tat zu kommen. Und da geht Gott ganz unterschiedliche Wege. Gottes zweiter Advent mahnt uns schon jetzt und hier. Gott kommt uns immer wieder neu entgegen, von vorn, als der ganz andere, auf ganz ungewöhnliche Art und Weise, in völlig neuen Formen. Da bricht manchmal für die traditionsbehaftete Christenheit jedes Mal eine Welt zusammen, weil scheinbar der wahre Glaube verraten wird hier und man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass Gott auf neuen Wegen zu uns kommen kann. Aber davon müssen wir uns frei machen, wenn wir uns von Gottes neuen Horizonten nicht überraschen lassen wollen, sondern mit hineinnehmen lassen wollen. Hoffnung hat Gründe, Hoffnung braucht Horizonte. Und wenn beides fruchtbar zusammenkommt, gewinnt Gottes Reich auf Erden Gestalt. Es wird Advent. Gott kommt auf die Erde. Allerdings für unsere jetzige Zeit ist uns kein Himmel auf Erden verheißen. Gerade in der Adventszeit wächst ja so die Sehnsucht nach Friede. Nicht nur in der Familie, sondern wie es auch in der Weihnachtsbotschaft der Engel heißt, Friede auf Erden. In der letzten Zeit hatte ich Gespräche mit Menschen, die sich für das Christentum interessieren, die aber diese klare Erwartung haben, die Weltanschauung, der ich mich anschließe, die muss in sich aber auch die Kraft haben, die Probleme dieser Welt zu lösen, sonst lohnt das nicht. Wo ich dagegen halten musste, Horizonte der Hoffnung, ja, aber weltfremde Utopien, nein. Das Christentum sagt ganz deutlich, Kriege und Kriegsgeschrei haben nichts mit der Endzeit zu tun, das wird es immer geben bis zum Ende der Welt. Durch gerechte Sozialverhältnisse allein, durch den Sieg der Vernunft, durch den Abschied von festen Religionen zugunsten einer Einheitsreligion für alle oder durch die Unterwerfung auf Arabisch Islam der ganzen Menschheit unter einen Glauben oder was auch immer für einen Ansatz man wählt, wird es nicht gelingen, diese Welt perfekt zu machen. Sie bleibt unperfekt, unerlöst, unvollkommen bis zum zweiten Advent, bis zum jüngsten Tage, dem Kommen Christi. Aber trotzdem gewinnt das Reich Gottes schon jetzt und hier Gestalt, ich will es mal so sagen, durch Inseln des Reiches Gottes in der Kirche und in der Gemeinde. Und deshalb zielt die Darlegung des Paulus über die Hoffnung schon gleich von Beginn an auf ein verändertes Miteinander in der Gemeinde, das auch offen sein soll für Neue von außerhalb, für die Heiden. Gott gebe, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christusgemäß, dass ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, um Gott damit zu loben. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Frieden. Paulus ganz massiv, wenn etwas deutlich werden will von der Hoffnung, vom Advent, dann geschieht es da, wo Christen zusammenleben und sich zeichenhaft etwas verwirklicht von dem zweiten Advent. Gottes Kommen auf die Welt verändert die Welt schon hier und jetzt. Mit seinem ersten Advent hat Gott den Keim gelegt, dass Hoffnung möglich ist durch den Sieg der Hingabe Jesu am Kreuz. Durch den zweiten Advent hat Gott den Horizont geweckt, was wir hoffen und erwarten dürfen, auch schon hier und jetzt. Und durch Inseln des Reiches Gottes im Miteinander verwirklicht sich zeichenhaft etwas davon schon jetzt. So wie bei jenem Daniel Falk, jenem Danziger Schüler, der in Weimar Karriere machte und durch die Pest wachgerüttelt wurde und anfing, Freunde und Geld zu sammeln, um Waisenkindern ein neues Zuhause zu geben im Lutherhof zu Weimar und eine neue Perspektive zu geben durch Schul- und Handwerksausbildung. So berichtete Falk einem Freund, Knaben verfertigen Schlösser aus dem schmählichen Eisen, das für ihre Hände und Füße bestimmt war, und bauen Häuser, die sie früher nur aufzubrechen verstanden. Ja, es ist wahrlich so, wo Ketten und Fußblöcke, wo Peitsche und Gefängnis nichts vermögen, trägt die Liebe den Sieg davon. Und nicht nur für die Kinder hat sich hier ein Stück Reich Gottes verwirklicht, auch Falk selber spürte, wie er von Gott verändert wurde. Hoffnung hat Gründe. Jesu erster Advent und die eigene Erfahrung von Gottes Liebe in seinem Leben, so wie damals in Danziger Zeiten das Stipendium so ein Zeichen war, andere sorgen für mich. Hoffnung braucht aber auch Horizonte, um aktiviert zu werden, so wie die Pest für Falk ein Weckruf war, ein Weckruf der Hoffnung. Und Hoffnung verwirklicht sich im Reiche Gottes schon hier auf Erden, so wie im Lutherhof in Weimar und anderen Baustellen der Hoffnung. So übrigens der Titel einer Schrift, der den Aufbau von Volkenroder und anderen kommunitären Einrichtungen im Osten nach der Wende dokumentiert, Baustellen der Hoffnung. Falk, der spöttische Satiriker, wurde zu einem Menschen der Hoffnung und entdeckte auf einmal auch ganz neue Seiten an sich als Dichter. Er schrieb einem Freund darüber, nimmer hätte ich geglaubt, dass mir mein Gott die Gabe der volkstümlichen, kindlichen Rede verliehen hätte. Ich danke ihm dafür von Herzen. Sie ist mir so wert wie dem Schreiner der Hobel und dem Jäger das Gewehr. Mir gehen die Augen über, wenn nun die Kinder mit ihren glückselig strahlenden Augen das Lied anstimmen, das ich für sie gedichtet habe. Sie kennen es alle und wir werden es Weihnachten wieder singen. O du Fröhliche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.